Guten Abend. Am Tag nach dem großen Knall wackeln noch immer die Wände und die Erschütterungen sind bis ins Fundament zu spüren. Dabei war das großkoalitionäre Regierungsbündnis ohnehin ein sehr fragiles Gebäude, in das alle Parteien nur ungern eingezogen sind, besonders ungern die SPD. Aber jetzt, da die schärfsten Kritiker der großen Koalition die Wahl für den SPD-Vorsitz gewonnen haben, droht dieses Haus ganz einzustürzen. Gerade die Sozialdemokraten, die in Regierung und Bundestag sitzen, möchten es retten. Doch die Neuen an der Parteispitze wollen es nur stehen lassen, wenn nun grundsaniert wird. Über den drohenden Krach in der Großen Koalition, Marie von Mallinckrodt.
SPD-Mitglieder in Berlin bei einem Seminar über Kommunalpolitisches. Doch auch hier wird heute natürlich über das große Ganze gesprochen, die Entscheidung, die nun gefallen ist.
Ich erwarte, dass Positionen in der SPD, die immer da waren, aber in den letzten Jahren vielleicht so mehr im Hintergrund waren, also linkere Positionen, ist wieder in den Vordergrund kommen. Und genau, dass eben Akzente gesetzt werden und auch Leute jetzt vielleicht wieder mehr Auftrieb bekommen, die diese Ideen auch schon immer transportiert haben.
Jetzt nicht unbedingt den GroKo-Ausstieg, aber dass es einfach in eine andere Richtung geht, dass da ein frischer Wind reinkommt.
Auf sie warten schwierige Debatten. Schließlich hat das designierte SPD-Führungsduo mit einem Ende der Großen Koalition geliebäugelt. Nun liegt die Betonung auf Verhandlungen mit der Union für eine linkere Politik. Es gehe ihnen um mehr Klimaschutz, mehr Investitionen, etwa in die Infrastruktur und vieles mehr, so im Bericht aus Berlin.
Da sind Dinge zu tun, die sind auf Dauer auch nicht stabil leistbar, wenn man an der schwarzen Null festhält.
Der Parteitag solle debattieren, wie es weitergeht mit der Union. Ähnlich zurückhaltend klingt der einst lauteste und auch einflussreiche Gegner der Großen Koalition heute Abend in der ZDF-Sendung Berlin direkt.
Wir sind keine Anhänger der Großen Koalition. Wir wollen die auch nicht bis zum Ende durchziehen. Aber wir verlangen der neuen Spitze, und das war zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht wussten, wer es wird, nicht ab, in einer Schrittfolge A, B, C da rauszugehen, weil wir schon wissen, dass Politik auch ein gewisses logisches Handeln erfordert.
In der SPD-Bundestagsfraktion hätten sich viele das andere Duo gewünscht. Man will weiter regieren.
Man kann natürlich den Koalitionsvertrag nachverhandeln. 12 Euro Mindestlohn finde ich auch ganz großartig. Man muss nur wissen, dass die Union dann auch was will. Also ob es nun bei Unternehmenssteuern Erleichterungen, Verbesserungen sind. Das heißt, in keiner Koalition regieren sie alleine. Wir haben 20% und nicht 100.
Und wenig überraschend von der CDU-Chefin heute auf Dienstreise in Kroatien die Beteuerung, aber auch Mahnung.
Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist. Und wir wollen uns schnell der Sacharbeit widmen.
Offen, ob das auf dem SPD-Parteitag auch so gesehen wird. Bei den SPD-Mitgliedern ist die Hoffnung zumindest groß, dass die ewige Personaldebatte nun vorerst ein Ende hat.
Tja, wie kann es jetzt weitergehen in der SPD? Oliver Kör, die einen wollen unbedingt weiter regieren, die anderen wollen auf kurz oder lang raus aus der Regierung. Wie will man das bis zum Parteitag auf einen Nenner bringen?
Ja, dieses Dilemma ist inzwischen allen klar geworden, auch den beiden künftigen Vorsitzenden der Partei, dass da eben viele sind, die erwarten entweder schnell raus oder aber heftiges Nachverhandeln, Zugeständnisse der Union, und die anderen, die weitermachen wollen, vor allen Dingen die Minister und die Bundestagsfraktion. Und da könnte der Ausweg sein, den Saskia Esken heute auch in der Sendung Bericht aus Berlin angedeutet hat, dass man möglicherweise beim Parteitag am kommenden Wochenende gar nicht die Entscheidung darüber fällt, raus aus der GroKo oder drin bleiben, sondern dass dort bloß ein Mandat erteilt wird, zu verhandeln mit der Union, und möglicherweise eben auch festgelegt wird, was die Verhandlungsergebnisse sein sollen. Und dann könnte hinterher der Parteivorstand der SPD die Frage klären, drin bleiben oder raus aus der GroKo. Das würde den Beteiligten zumindest erstmal etwas Zeit verschaffen.
Niemand von der SPD steht so sehr für die Große Koalition wie Olaf Scholz. Was wird jetzt aus ihm?
Ja, Scholz hat gestern ja schon angedeutet, dass er bereit ist, weiterzumachen. Die Frage ist eben, geht das gut, wenn er Finanzminister und Vizekanzler bleibt und möglicherweise eine andere Auffassung hat als die Parteiführung? Aber es sind im Augenblick wirklich viele im Scholz-Lager, und dazu zählen Ministerpräsidenten wie Stefan Weil und Peter Tschentscher, aber eben auch große Teile der Bundestagsfraktion dabei, alles zu formulieren für den Parteitag, dass ein schneller Ausstieg aus der Großen Koalition nicht so schnell kommt, möglicherweise ganz verschoben wird. Und das wäre dann auch wieder im Sinne Olaf Scholz.
Danke, Oliver Kör.
Bitteschön.
Bei der anderen politischen Veranstaltung an diesem Wochenende setzte es gleich Endorphine frei, als man hörte, wie brüchig das Bündnis der so geschmähten Altparteien ist. Der AfD wären Neuwahlen sehr willkommen, denn das neue Mantra lautet, wir wollen regieren. Und so präsentierte sich die Partei bei ihrem Treffen in Braunschweig fast schon zahm, um auch jene einzuwickeln, denen das Völkisch-Nationale nicht so schmeckt. Blickt man aber hinter diese Verpackung, dann zeigt sich ein durchaus harter Kern, der alles andere ist als süß. Carsten Wagner.
Wer hat das Sagen in dieser AfD? Eher die gemäßigteren Kräfte oder doch Björn Höcke und sein völkisch-nationalistischer Flügel? Oder gibt es gar einen Schulterschluss?
Wir haben immer gesagt, wir wollen die Einheit der Partei leben, wollen mit den anderen zusammen diese Partei in Einheit in die Zukunft führen. Und ich denke, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg.
Der Einfluss des Flügels im Vorstand, der ist zumindest nicht geschrumpft. Flügelführungsfigur Andreas Kalbitz etwa als Beisitzer wiedergewählt. Neu dabei Stefan Brandner, erst kürzlich wegen umstrittener Äußerungen als Vorsitzender im Rechtsausschuss des Bundestags abgewählt. Nun Vize-Parteichef und das in einer AfD, die sich eigentlich bürgerlich konservativ geben will.
Es ist aber vielleicht auch gut für unsere Partei, wenn alle Strömungen in der Partei vertreten sind im Bundesvorstand. Und wir werden, wie Sie auch rechnen, keine Mehrheit des Flügels im neuen Bundesvorstand sehen, so wenig wie im alten.
Auffällig aber, einige offene Flügelkritiker wurden in Braunschweig abgewählt und warnen nun vor der Übermacht von ganz rechts.
Es zeigt nach wie vor, dass wir noch sehr viel lernen müssen, wenn wir nicht das Schicksal der Republikaner erleiden wollen.
Auch der neue Co-Chef Tino Chrupalla konnte sich nur mit Hilfe des Flügels durchsetzen, dem er zwar nicht angehört, dessen Unterstützung er aber genießt. Der heute zum Ehrenvorsitzenden gekürte Alexander Gauland hinterlässt seine Partei damit ohne offene Grabenkämpfe an der Spitze. Politische Mäßigung aber sehen Beobachter nicht.
Sie möchte sich hier verkaufen als eine gemäßigtere Partei, die professionalisiert ist, die bündnisfähig ist. Aber das macht, wie gesagt, nur den Anschein. Sie möchte sich damit strategisch besser positionieren auf dem Wählermarkt.
Mit gemäßigterer Rhetorik neue Wähler gewinnen. Genau das ist das Ziel, das die neue Führung verfolgt. Umsetzen kann sie diese Strategie aber nur, wenn der Flügel das unterstützt.
Und den Parteitag der AfD kommentiert Martin Schmidt vom Südwestrundfunk.
Die AfD ist keine Partei wie jede andere. Da muss der scheidende Parteichef Gauland an seine Mitglieder appellieren, bitte auf demokratischen Wegen zu bleiben, keine sozialrevolutionären Träume auszuleben. Ein merkwürdig anmutender Wunsch für eine Partei, die sich selbst gerne bürgerlich nennt. Da darf einer für den Chefposten kandidieren, den selbst Parteifreunde als Antisemiten bezeichnen. Immerhin gibt es darüber mittlerweile auch in der AfD Protest. Da wird ein Stefan Brandner, stellvertretender Parteichef, einer, der nur kurz zuvor den Vorsitz des Rechtsausschusses im Bundestag verloren hat, wegen einer Reihe extremer Tabubrüche rechts außen, einmalig in der Bundestagsgeschichte. Die AfD ist keine Partei wie jede andere. Der Flügel, die rechts ganz außen in der Partei, wollten die Macht im Bundesvorstand. Der Durchmarsch ist ihnen zwar nicht gelungen. Gelungen ist aber, bei den Wahlen die schärfsten Kritiker auszuschalten. Die Partei rückt mit ihrem neuen Vorstand nicht weiter nach rechts. Der extreme Flügel ist bereits in ihrer Mitte. Und mit Tino Chrupalla gibt es jetzt auch einen Bundessprecher von Flügels Gnaden. Die AfD will übrigens mäßiger im Ton auftreten, harmloser wirken, um sich als regierungsfähig anzupreisen. Aber sicherlich auch, um dem Verfassungsschutz weniger Munition zu liefern. In der Sache bleibt die AfD knallhart rechts. Auch deshalb sollte die Union widerstehen, allen Angeboten zum Trotz. Denn auch nach diesem Parteitag bleibt es dabei. Die AfD ist keine Partei wie jede andere.
Martin Schmidt kommentierte. Und wenn Sie mehr wissen wollen, im Ersten gibt es nachher um 23.35 Uhr den Bericht zum Parteitag der AfD. Und nun weitere Nachrichten des Tages mit Judith Rakers.
Der Premierminister von Malta, Muscat, zieht die Konsequenzen aus dem Skandal um die Ermordung der Investigativjournalistin Caruana Galizia. Am Abend kündigt er an, er wolle im Januar zurücktreten. Muscat wird vorgeworfen, er habe Mitglieder seiner Regierung gedeckt, die in die Tat verwickelt sein sollen.
Bis zum Abend warten in Maltas Hauptstadt Valletta viele auf ein Statement ihres Premierministers. Im maltesischen Fernsehen kündigt Muscat dann an, ich werde den Präsidenten der Labour-Partei anschreiben, damit der Prozess für die Wahl eines neuen Vorsitzenden am 12. Januar 2020 eingeleitet wird. An diesem Tag werde ich als Vorsitzender der Labour-Partei ein paar Tage später als Premierminister zurücktreten. Demonstranten hatten am Nachmittag den sofortigen Rücktritt Muscats gefordert. Sie werfen ihm vor, er habe die Ermittlungen im Mordfall der Journalistin Daphne Caruana Galizia verschleppt, um Regierungsbeamte zu schützen. Gestern Abend war der maltesische Unternehmer Fenech wegen Beihilfe zum Mord angeklagt worden. Ihm werden Verbindungen zu hohen Regierungsbeamten nachgesagt. Caruana Galizia hatte über seine Geschäfte recherchiert, Korruption auf höchster Regierungsebene vermutet. Die Journalistin war am 16. Oktober 2017 durch eine Autobombe getötet worden.
In Sachsen haben sich CDU, Grüne und SPD auf ein sogenanntes Kenia-Bündnis verständigt. Die Parteien stellten heute in Dresden ihren Koalitionsvertrag vor. Die Verhandlungen hatten knapp 6 Wochen gedauert. Ministerpräsident Kretschmer von der CDU sagte, Ziel sei eine stabile Regierung in Sachsen für die kommenden 5 Jahre. Beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr gibt es offenbar einen weiteren Fall von Rechtsextremismus. Seit Monaten werde gegen einen Unteroffizier der Eliteeinheit ermittelt, schreibt die Bild am Sonntag. Dem Bericht zufolge ermittelt der militärische Abschirmdienst auch gegen 2 Stabsoffiziere. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kündigte ein hartes Vorgehen an. Die Europäische Union hat eine neue Spitze. Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen haben offiziell ihre Ämter angetreten, einen Monat später als geplant. Das EU-Parlament hatte zunächst Kandidaten für Kommissarsposten abgelehnt. Von der Leyen forderte heute eine ausreichende Finanzierung der Union. Die CDU-Politikerin ist die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde. Die Musikwelt trauert um Maris Jansons. Der lettische Dirigent starb in der vergangenen Nacht im Alter von 76 Jahren. Seit 2003 hatte Jansons Chor- und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks geleitet. BR-Intendant Wilhelm würdigte ihn als Ausnahmekünstler. Ihn hätten Präzision am Pult und menschlicher Umgang mit den Musikerinnen und Musikern ausgezeichnet.
Und wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Und da gab es heute einen ausgesprochen torreichen Sonntag, Oskar Gundel.
Ja, genau so ist das. 2 Spiele und 11 Tore, da kann man nicht meckern. Und wie es die Anzahl an Toren vermuten lässt, waren es auch 2 mitreißende und turbulente Spiele. Gladbach und Freiburg machten den Auftakt und die Borussia öffnete an diesem 1. Dezember gleich 4 Türchen auf einmal. Mit 4:2 siegten die Gladbacher und bleiben damit auch nach dem 13. Spieltag an der Tabellenspitze. Den Unterschied machte heute der überragende Breel Embolo.
2 Tore, 1 Assist, 1 Elfmeter verschossen. Am Ende war es die Show des Breel Embolo.
War natürlich der Hunger da, dass ich heute unbedingt treffen wollte, dass ich die Mannschaft auf der Siegerstraße bringen wollte. Und ja, da ist man natürlich froh, wenn man das erste macht, das zweite Mal, dann ist man hungrig und man will es das dritte machen. Und das ist mir heute nicht gelungen.
Tabellenführerstimmung schon vor dem Anpfiff im Borussia-Park. Und entsprechend motiviert gegen die Gladbacher in diese Partie. Es dauerte gerade mal 3 Minuten bis zur Führung der Borussia. Nach diesem Fehler von Freiburgs Keeper Flecken war es Thuram, der am schnellsten reagierte. Unglücklich für die Gäste, die dann aber schnell zurück ins Spiel fanden. Der Freistoß von Schmid passte perfekt. Nach 6 Minuten alles wieder offen, nach einer spektakulären Anfangsphase. Es folgte ein Gladbacher Sturmlauf. Offensivfußball vom Allerfeinsten. Nur der erneute Führungstreffer wollte einfach nicht gelingen. Erst Thuram und dann 2-mal Hermann vergaben allerbeste Möglichkeiten. So blieb es zur Pause für die Freiburger beim eher glücklichen 1:1.
Ja, wir hatten in den letzten Wochen jetzt auch, oder ja auch letzte Woche genug Glück. Deswegen ist das heute auch einfach mal verdient, dass Gladbach gewonnen hat. Sie haben sich zu viele Chancen rausgespielt und ich denke, die hätten auch noch den einen oder anderen mehr machen können.
Nur 60 Sekunden nach dem Wechsel zeigte dann Embolo, wie wertvoll er für die Borussia ist. Sein Pass auf Hermann perfekt und dessen Hereingabe auf den Schweizer Nationalspieler millimetergenau. Das 2:1, Saisontor Nummer 4 für den 22-jährigen Stürmer. 2 Minuten später Embolo wieder im Mittelpunkt, erst gefault von Heinz, dann als Elfmeterschütze aber glücklos. Der Pfosten und Freiburgs Torhüter Flecken verhinderten den 2-Tore-Rückstand für den SC, der dann wiederum nur 120 Sekunden später doch fiel. Embolo, diesmal der Vorbereiter für Patrick Herrmann, der bei seiner insgesamt ebenfalls überragenden Vorstellung auch als Torschütze glänzen durfte. Gladbachs Trainer Marco Rose entsprechend gelassen. Doch die Breisgauer zeigt Moral und hohe Effizienz bei Freistößen. Günther auf Höhler nur noch 3:2. Es war ein mehr als unterhaltsames Spiel, bei dem schließlich wieder Embolo den Schlusspunkt setzte mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 Endstand.
Wir haben heute nicht nur 4:2 gewonnen, sondern ich finde, wir haben auch ein richtig gutes Spiel gemacht. In einer schwierigen Woche, Donnerstag noch ein kräfteraubendes Spiel gehabt und trotzdem heute so viel Energie auf den Platz gebracht.
Zum 6. Mal in Folge verteidigt Mönchengladbach damit den Platz an der Sonne der Liga.
Ja, und in einer eher kühleren Tabellenregion befindet sich Werder Bremen. Kein Wunder, 8 Spiele waren die Bremer zuletzt ohne Sieg. Ausgerechnet heute im Nordderby beim VfL Wolfsburg gab es den Befreiungsschlag. Werder gewann eine spektakuläre Partie mit 3:2. Das war der erste Sieg seit Mitte September.
Raus aus der Krise, im Reinen mit sich und der Fußballwelt. Bremen. Wolfsburgs Blick zurück ist ernüchternd.
Das war wirklich beeindruckend und das war wirklich was, was wir uns heute über unseren Mut, über unsere Aggressivität heute verdient haben, diesen Sieg.
Alles wäre anders gekommen ohne Videobeweis. Robert Kampka hat aus Köln vom Kollegen Christian Dingert einen Hinweis bekommen, sich diese Szene im Wolfsburger Strafraum noch einmal genauer anzusehen. Der Ball eindeutig an der Hand von VfL-Kapitän Joshua Gilavogi. Strafstoß, die richtige Entscheidung. Milot Rashica gegen Kuhn Castells. 0:1 in der 13. Minute, Werder in Führung. Wie gut der richtige Hinweis aus Köln und das Ausnutzen der Gelegenheit Werders Trainer Kohfeldt tut, ist deutlich. Dann steigt Wolfsburgs Druck. Brooks mit dem Kopf und Wechhorst nimmt das Knie. Wout Wechhorst im Bremer Strafraum ignoriert, das rächt sich. Sein 7. Saisontreffer, 36 Minuten sind gespielt, hineingebrüllt 1:1. Nur 3 Minuten später, es ist ein offenes Spiel mit vielen guten Offensivaktionen. Werder und Leonardo Bittencourt 1:2. Die Flanke von Augustinsson lädt zum Fliegen ein. Bittencourt spektakulär, die Gäste wieder vorn. Kohfeldts Botschaft nur nicht nachlassen. Die zweite Hälfte und die Gastgeber sind wieder an der Reihe. Flanke Arnold Brumer, wieder ist der Ball im Tor. Jeffrey Brumer, noch freut er sich, aber dann hört Kampka wieder die Stimme des Kollegen. Brumer einen Schritt im Abseits, kein Tor. Der Videobeweis heute nicht Wolfsburgs Lieblingserfindung. Der VfL lässt aber nicht locker. Dann einfach noch einmal regelkonform. Sauber hinein. William lässt keine Zweifel aufkommen und Pavlenka nicht den Hauch einer Chance. 2:2 der verdiente Ausgleich nach 73 Minuten. Ein Punkt zu wenig für Bremen und so gehen sie es an. Rashica, kurz und trocken, 7 Minuten vor dem Ende, 2:3. Milot Rashicas zweites Tor, der Siegtreffer. In einem ereignisreichen, offenen Bundesligaspiel holt sich Werder am Ende den Sieg.
Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns und wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte. Ich hoffe, das ist die Wende und wir gewinnen auch die nächsten Spiele.
Ein Sieg, immer der beste aller Wege aus der Krise. Werder Bremen hat sich erleichtert in Wolfsburg.
Und wir schauen auf die Tabelle nach dem 13. Spieltag. Gladbach weiterhin Spitzenreiter, einen Punkt vor Leipzig. Dahinter Schalke und Bayern, Dortmund ist 5. vor Freiburg, Wolfsburg auf Platz 9. Eintracht Frankfurt ist 10., spielt aber ja morgen noch in Mainz. Werder klettert nach dem Sieg von 14 auf 12 in der Abstiegszone. Hertha auf dem Relegationsplatz vor Köln und Schlusslicht Paderborn. Bei der Handball-WM der Frauen wollen die deutschen Spielerinnen unbedingt mindestens Platz 7 erreichen, denn damit hätten sie einen Platz beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele sicher. Und bisher, muss man sagen, ist es optimal gelaufen für das DHB-Team.
2. Sieg im 2. Spiel für die deutschen Handballerinnen bei der WM in Japan. In einer einseitigen Partie gegen Australien ließ die deutsche Mannschaft nie einen Zweifel am Sieger aufkommen und führte sehr zur Freude der Fans bereits zur Pause mit 16:4. In Halbzeit 2 blieb Deutschland weiter konzentriert und baute den Vorsprung bis zur Schlusssirene kontinuierlich aus. Beste Schützin beim verdienten und deutlichen 34:8 war Antje Lauenroth mit 6 Treffern.
Die Formel-1-Saison 2019 ist beendet. Im letzten Rennen beim Großen Preis von Abu Dhabi setzte sich nochmals Lewis Hamilton durch, der ja schon seit Anfang November als neuer alter Weltmeister feststand. Heute demonstrierte er ein letztes Mal in diesem Jahr die Übermacht von Mercedes.
Auch beim letzten Saisonlauf bringt es der Formel-1-Weltmeister auf den Punkt. Wer hätte gedacht, dass wir am Ende einer so langen Saison noch so stark sind? Auch wenn wir vorzeitig die Meisterschaften für uns entschieden haben, hat niemand nachgelassen. Wir haben versucht, weiterzulernen, mehr aus diesem Auto, diesem Kunstwerk herauszuholen. Bereits von Beginn an zieht der Brite auf und davon. Den von ganz hinten gestarteten zweiten Silberpfeil steuert Valtteri Bottas konsequent durchs Feld vor bis auf Platz 4. Zweite Kraft ist in Abu Dhabi Max Verstappen mit seinem Red Bull. Nicht in Topform dagegen Ferrari. Sebastian Vettels Team patzt bei seinem ersten Reifenwechsel. Vettel verliert viel Zeit und kommt deshalb am Ende über Platz 5 nicht hinaus. Auch beim letzten Rennen dieser Formel-1-Saison ist der Weltmeister Lewis Hamilton nicht zu schlagen.
Und damit noch Flugs zum Wochenstartwetter mit Claudia Kleinert. Wie wird's?
Karin, es wird in der Nacht und morgen Vormittag glatt werden. Dann kommt Hochdruckeinfluss und das Wetter beruhigt sich. Aber für alle Autofahrer morgen früh erstmal Glättegefahr. Dann Temperaturen so auf einem Niveau von rund 6 Grad. Donnerstag wird es ein bisschen kälter, hier Beispiel Köln. Dann geht es aber zum nächsten Wochenende Sonntag nochmal auf die 10 Grad rauf. Also großartig Schnee ist nicht in Sicht jetzt in der Nacht und morgen Vormittag. Aber Schauer von der Nordsee her, die sich ausbreiten oberhalb von 200 Metern mit Schnee. Es kann in der Nacht und auch morgen Vormittag örtlich gefrieren. Regen geben. Und zwar gerade hier in dieser Linie Ostwestfalen rüber bis zum Harz, südlich der Donau. Da ebenfalls zum Teil gefrierender Regen und auch Schneefall. Am Nachmittag gibt es nur noch wenige Schauer. Viel Sonnenschein in Schleswig-Holstein. Schauer weiterhin von der Nordsee bis nach Sachsen in den höheren Lagen mit Flocken. Die Temperaturen steigen meist auf 0 bis 7 Grad. Und die nächsten Tage ruhiges Hochdruckwetter, was heißt Nebel. Dann mit Glück Sonnenschein, wenn sich der Nebel auflöst, was ja nicht immer so klar ist. Dienstag im Norden und Nordosten dichte Wolken, an der Ostsee etwas Schnee und am Mittwoch vor allen Dingen nach Norden hin noch kompakte Wolken.
Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten und mit denen verabschieden wir uns. Jetzt empfehle ich Ihnen, wie immer sonntags unbedingt Titel, Thesen, Temperamente. Heute unter anderem mit Protesten in Sarajevo gegen den Nobelpreis für Peter Handke. Viele Bosnier sind empört über diese Entscheidung. Die Tagesthemen melden sich morgen wieder. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle hier Pina Atalay. Ihnen einen guten Start in die Woche.